Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Christoph Heinemann und ich begrüße unseren Gesprächsgast Volker Bouffier, den Ministerpräsidenten von Hessen und führenden CDU-Politiker, zugeschaltet aus Wiesbaden. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Herr Heinemann.
Herr Ministerpräsident, bevor wir über Corona sprechen, dieses ist voraussichtlich das letzte Wochenende einer seit 16 Jahren CDU-geführten Bundesregierung und Kanzlerschaft und wer weiß, vielleicht hört uns Angela Merkel ja gerade zu. Wie blicken Sie auf die kommende Woche?
Ja, mit großem Interesse, wie wahrscheinlich alle zumindest mal politisch interessierten Menschen. Die neue Ampel ist ja sozusagen ein Neustart politischer Art. Und wir hatten gestern ja die Verabschiedung mit dem großen Zapfenstreich von Frau Merkel. Und ich hatte anschließend auch mit Olaf Scholz gesprochen und mit anderen und dem Bundespräsidenten. Wir waren uns alle einig, das wird wahrscheinlich mit Abstand noch viel mehr deutlich. Das war eine Ära, 16 Jahre. So, und nun haben wir also eine neue politische Kombination. Und Olaf Scholz wird Kanzler und es ist eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die neu ins Amt kommen. Und diese neue Ampel hat ja so den Eindruck vermittelt, dass jetzt eine ganz neue Zeit beginnt. Das glaube ich persönlich eher nicht. Zum einen, das fällt in eine Situation, in der die Bevölkerung eigentlich zu 100% interessiert ist, wie es mit Corona weitergeht, weil das jeden in irgendeiner Weise betrifft. Und diese Ampel, wenn ich die Koalitionsvereinbarung nehme, hat einiges, was ich gut finde, einiges, was ich schlecht finde. Man wird sehen, wie sie sich finden. Und dass das jetzt ein fröhlicher Neustart wird, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er gewählt wird. Und dann wird man sehen, dann werden sehr schnell die Probleme des Tages kommen.
Ist Opposition Mist?
Naja, Franz Müntefering hat das ja für die Geschichtsbücher festgehalten. Die Opposition, das ist nicht das, was man als Politiker erstrebt, weil man möchte ja auch gestalten. Aber sie ist nicht sozusagen zwecklos. Man kann auch aus der Opposition heraus politisch wirken, aber es ist kein Vergleich mit einer Regierungsmehrheit. Und insofern, ja, wir haben als Union einen neuen Weg vor uns und der wird steinig. Aber wir werden das mit Zuversicht und Schwung angehen. Wir haben ja jetzt noch einiges vor uns. Wir müssen jetzt mal Parteivorsitzenden wählen und dann uns sortieren. Also das ist ein Wechselspiel.
Stichwort gestalten. Wir zeichnen dieses Gespräch am Freitagnachmittag auf. Ursprünglich wollten wir es am Donnerstag bei Ihnen in Wiesbaden in der Hessischen Staatskanzlei führen. Dann wurde die Runde der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten auf den Donnerstag vorverlegt und deshalb platzte dann unser Termin. Eine Folge der gespannten Corona-Lage. Herr Ministerpräsident, warum arbeitet die Politik in der vierten Welle immer noch oder schon wieder im Krisenmodus?
Naja, zum einen liegt das daran, dass wir etwas haben, was wir so noch nie hatten. Muss man immer wieder daran erinnern. Wir hatten noch nie eine Pandemie, jedenfalls nicht in Nachkriegszeiten.
Wir haben sie seit 2 Jahren.
Wir haben sie seit 2 Jahren und wir lernen seit 2 Jahren ständig dazu. Auch die Wissenschaft. Und niemand weiß, wo wir in 5 Monaten stehen, wenn man ehrlich ist. Ob wir eine andere Mutation haben, ob dann der Impfstoff noch hinreichend ist. Das heißt, man muss bestimmte Dinge immer wieder neu sortieren. Und insofern, manches haben wir gelernt. Manches hat sich ergeben. Und jetzt nehmen Sie nur mal das schöne Beispiel. Ich kann mich nicht erinnern, dass im Sommer uns jemand erklärt hätte, dass wir 27 Millionen Auffrischungsimpfungen machen müssen. Ich kann mich aber noch gut daran erinnern, dass vor 4 Wochen der Deutsche Ärztetag uns erklärt hat, es wäre eine falsche Panikmache. Sondern man hat davon gesprochen, dass ältere Bürger oder Vorerkrankte wieder aufgefrischt werden müssen. Gut, jetzt wissen wir, das reicht nicht, sondern wir müssen eigentlich alle wieder mit einer Auffrischungsimpfung versehen. Daraus ergeben sich eine Fülle von Konsequenzen, was Impfen angeht, Impflogistik, Impfstoff etc. pp. Und zum anderen, alle hatten gedacht, und ich kenne niemanden, der das anders gesehen hat, wenn du 2-mal geimpft bist, dann bist du aus dieser Pandemie raus. Und das war die Grundlage für vieles. Wir sind heute nun ein ganzes Stück schlauer. Und dass wir eine Infektionslage haben, die besorgniserregend ist, kann ja ernsthaft auch niemand bestreiten. Also es sind immer 2 Dinge, die zusammenkommen. Wir müssen ganz hohes Impfniveau bekommen. Und zum anderen müssen wir in der aktuellen Welle versuchen, die Infektionsketten zu brechen. Und das geht nur durch Einschränkungen bei den Kontakten. Das macht niemand gerne, aber das ist notwendig.
Da sagen Manuela Schwesig und Jens Spahn unabhängig voneinander, man hätte viel früher Einschränkungen für Ungeimpfte beschließen müssen. Sehen Sie das auch so?
Also es ist immer schön, wenn man im Nachhinein Forderungen erhebt. Ich kann mich nicht erinnern, weder von Manuela noch von Jens Spahn, dass sie uns vor 6 Wochen gesagt hätten, wir müssten jetzt aber die Ungeimpften mit den Kontakten einschränken.
Und
ich war bei jeder Sitzung dabei. Natürlich ist ehrlich, wenn wir gewusst hätten vor 2 Monaten, was wir heute wissen, dann hätten wir auch früher gehandelt. Aber ich sage es nochmal, ich könnte hier zitieren ohne Ende, was im August dazu vorgetragen wurde. Und insofern, es hilft niemand, erstens mal sich wechselweise Vorwürfe zu machen und zum anderen, wenn einer vorher das genau gewusst hat, dann frage ich mich, warum es nie einer beantragt hat.
Vielleicht hat ja auch im Bundestagswahlkampf sich niemand getraut, Freiheitsbeschränkungen anzukündigen.
Das kann ich für mich nicht akzeptieren. Ich verfolge jetzt schon fast 2 Jahre täglich in Krisenmodus, bekomme bis zu 1000 Mails am Tag. Und ich weiß ziemlich genau, was los ist. Und ich habe auch immer jeden Tag mit den Chefärzten unseres Landes in Kontakt und sehe, was ist. Und ich weiß, im August hatten wir eine völlig andere Lage. Und es kann ja sein, dass wir das seinerzeit falsch eingeschätzt haben. Aber ich kann mich an keine einzige Diskussion erinnern, wo man gesagt hätte, eigentlich müssten wir jetzt was tun, aber das machen wir besser nicht, damit die Leute nicht verschreckt sind vor der Bundestagswahl. Das ist zwar eine herrliche Story, die jetzt im Nachhinein gestrickt wird, aber sie ist falsch. Ich kann das für mich jedenfalls ausschließen.
Eins wurde nicht getan. Wieso wurde eine Impfpflicht erst endgültig ausgeschlossen und wird sie nun voraussichtlich doch eingeführt?
Ja, das ist einfach deshalb so. Wir haben uns geirrt. Wir haben uns geirrt, wie die Drostens dieser Welt und alle anderen auch. Als wir gesagt haben, wir wollen keine Impfpflicht, wir schließen das aus, waren wir der Auffassung, dass man mit einer zweifachen Impfung geschützt ist, auf Dauer. Jetzt haben wir gelernt, dass das nicht reicht und dass man auch, wenn man doppelt geimpft ist, angesteckt werden kann, sogar erkranken. Und das hat ja nun die Situation völlig verändert. Und wenn sich die Verhältnisse ändern, wenn sich die Erkenntnisse ändern, dann muss man ja auch entsprechend handeln. Und dann kann man, ich halte das für absolut richtig, auch sagen, ja, wir haben uns geirrt. Wir haben uns genauso geirrt wie alle Wissenschaftler, wie alle Medienschaffenden. Wir waren der Auffassung, deshalb haben wir damals auch das Angebot gemacht, was ja zunächst kaum geglaubt wurde. Wir werden jedem, der das möchte, bis Ende Sommer ein Impfangebot machen. So, das haben wir geschafft bis Anfang August. Und ab Ende August, Anfang September wurden die Impfzentren leerer und leerer. Und danach sind wir jedem hinterher gelaufen, damit er sich impfen lässt. Das ist doch die schlichte Wahrheit.
Die Bild-Zeitung nennt das einen Wortbruch. Zu Recht?
Ob das ein Wortbruch ist, weiß ich nicht. Wortbruch hat immer diese Situation, dass man eine feste Gewissheit hat und dann etwas verkündet und verspricht und meistens mit der Absicht, es nachher nicht einzuhalten. Das trifft hier den Sachverhalt nicht. Ich sage ganz deutlich, ja, ich habe mich geirrt, wie viele andere auch. Sonst hätte ich das ja auch nie gesagt. Und was haben wir denn daraus jetzt gelernt? Dass, wenn man ehrlich ist, man gar nichts ausschließen kann in dieser Situation. Seit einigen Tagen, wenigen Wochen, haben wir eine neue Variante aus Südafrika. Hat auch keiner vorher dran gedacht. Was das bedeutet, weiß niemand. Das wissen wir vielleicht in 3 Wochen, vielleicht auch erst in 3 Monaten. Ich verstehe jeden, der sagt, man muss planen, man muss doch wissen. Wir haben eine Pandemie mit all den Konsequenzen. Und wir sind ja auch ein Land, das unglaublich internationale Verbindungen hat in alle Richtungen. Und gerade Hessen mit dem Frankfurter Flughafen ist ein Glanzstück in dieser Hinsicht. Und dann werden wir sehen, dass uns vielleicht noch weitere Mutationen ins Haus kommen. Und das sieht man ja weltweit. Und wenn ich heute einen frage, kannst du ausschließen, dass es weitere gibt, muss jeder sagen, nein. Dann sind wir natürlich bestrebt und auch im engsten Kontakt mit den Herstellern und den Wissenschaftlern kann man dann zum Beispiel auch die entsprechenden Impfstoffe so gestalten, dass sie auch für eine Variante gelten. Das sagen und die Wissenschaftler, das wird gehen. Aber ja, es dauert.
Darf ich noch mal kurz zur Impfpflicht zurückkommen? Sie sind, Herr Buffi, Sie sind Jurist. Kann man das bloße Nicht-Geimpft-Sein unter Strafe stellen?
Ich würde das nicht unter Strafe stellen, sondern Bußgeld bewähren. Es ist auch nichts Neues. Wir haben ja in Deutschland mit der Pockenimpfung das Gleiche gemacht. Da wurde das ganze Volk verpflichtet, sich gegen Pocken impfen zu lassen. Ich war damals Schüler, ich weiß noch genau, wie das war. Da gab es nur keine aufgeregte Diskussion. Das ist im Wesentlichen gelaufen. Und natürlich kann man das, davon bin ich überzeugt, auch verfassungsrechtlich korrekt hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt auch einige Hinweise gegeben. Also es geht nicht darum, jemanden jetzt mit Polizeigewalt vorzuführen, und den dann zwangsweise zu impfen, sondern es muss darum gehen, wenn du dich nicht impfen lässt, dann bekommst du ein Bußgeld und zur Not dann ein zweites, das schon deutlich empfindlicher ist. Und wenn du dauerhaft dich weigerst, dann musst du auch akzeptieren, dass du in bestimmten Dingen am Leben nicht mehr teilnehmen kannst. Der Schutz der anderen fordert, dass wir hier handeln. Denn warum
macht man das? Woher wissen wir denn, wer nicht geimpft ist? Woher wissen wir, wem wir ein Bußgeld auferlegen? Es gibt hier kein zentrales Impfregister.
Das ist ein großer Fehler in Deutschland. Wir brauchen einen völlig falsch verstandenen Datenschutz. Wir brauchen ein solches Register, aber das geht nicht schnell, wenn ich nur dann denke, wie lange wir an der elektronischen Patientenakte arbeiten. Aber mal ungeachtet dessen, warum ist denn eine Impfpflicht sinnvoll? Wir wissen, Corona wird bleiben. Und wenn wir nicht jedes Mal immer in die gleiche Situation geraten wollen, wir sind beim Lockern und irgendwann schließen wir wieder und jedes Mal das Gleiche. Die Virologen sprechen schon jetzt von der 5. Welle, die dann kommt, und der 6. Wenn man aus dieser Situation herauskommen will, und das wollen wir doch, dann muss man einen Impfstatus haben, der sehr, sehr hoch ist. Wir haben erfreulicherweise jetzt steigende Zahlen, was das Impfen angeht. Aber es reicht noch nicht. Und der entscheidende Punkt ist etwas anderes. Hier geht es nicht um eine private Entscheidung, ob ich mich impfen lasse oder nicht, sondern diese Entscheidung hat Auswirkungen auf viele andere Menschen. Und wenn Sie mich als Jurist ansprechen, die Freiheit des Einzelnen nach Artikel 2 endet natürlich bei der Freiheit des Anderen. Und wenn andere Menschen angesteckt werden, ernsthaft erkranken, ja sogar vielleicht sterben müssen, dann muss ein Staat das, was er vernünftigerweise tun kann, tun, um diese Menschen zu schützen. Also wer sich nicht impfen lässt, ist nicht unser Feind. Der Feind ist das Virus.
Aber wenn wir nicht wissen, wenn wir nicht wissen, wer nicht geimpft ist, ist doch diese Androhung des Bußgeldes ein sehr stumpfes Schwert.
Nein, wir können sehr gut durch Kontrollen, natürlich sind das immer Stichproben, ist ja auch klar, aber schon feststellen, wer geimpft ist oder nicht. Wir haben ja zum Beispiel jetzt gemeinsam eingeführt, dass wir im Handel mit Ausnahme des Grundbedarfs nur die Leute reinlassen wollen, die geimpft oder genesen sind. So. Und das werden wir natürlich, so gut es geht, durch Stichproben kontrollieren. Aber wenn dann einer kommt und sagt, ich komme hier nicht rein, ich finde das nicht in Ordnung, dann sagen wir eben, Kamerad, du hast die Chance, dich impfen zu lassen. Und wenn du nicht geimpft bist, dann kommst du hier eben nicht rein. Also es ist eine praktische Konsequenz. Richtiger wäre es, ich finde, das gehört auch dazu, wenn wir ein Impfregister hätten, haben wir aber leider nicht. Und bis das steht, nach deutschen Erfahrungen, wird es auch ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, wir haben viele andere Dinge, wissen wir auch nicht und stellen es trotzdem unter Bußgeld oder Verwarnungsgeld, wie man das nennen will. Und nun muss man ja so sagen, man kann 1000 Einwendungen bringen. Aber was haben Sie damit gewonnen? Wissen Sie, ich bin einer, der sagt, wenn ich nicht 100% aller Probleme lösen kann, dann versuche ich wenigstens 60% oder 70% zu lösen. Wenn wir alle nur erklären, wie schwierig es ist und dass es dieses Bedenken gibt und jenes Bedenken, dann kommt man immer zu dem Ergebnis, am besten machen wir nichts. Das kann nicht die Antwort sein. Und deshalb, ja, die Umsetzung ist nicht einfach. Es wird uns auch nicht gelingen, das lückenlos zu erfassen. Und es ist trotzdem die richtige Maßnahme.
Sie haben gerade eben den Handel erwähnt. Die 2G-Regel für Geschäfte in der Weihnachtszeit wird den Einzelhandel schätzungsweise 5 Milliarden Euro kosten. Das werden nicht alle überleben. Rechnen Sie mit Geschäftsaufgaben und Leerstand in den Innenstädten?
Also das ist eine der Dinge, die einen am meisten bedrücken. Und deshalb haben wir auch beschlossen, dass die Wirtschaftshilfen fortgeführt werden, dass wir die Eigenkapitalhilfen fortführen. Das ist so etwas, das bekommen Sie zum Beispiel auch Schausteller und Ähnliches ohne großen Nachweis. Das ist in Anführungsstrichen auch etwas wie eine Art Selbstständigenlohn. Trotzdem bleibt natürlich die Situation sehr, sehr angespannt. Und ich kann auch nicht ausschließen, dass das zu Geschäftsaufgabe führt. Es gibt ja noch einen Umweg auch. Solche Maßnahmen sind weiterhin eine Stärkung des Onlinehandels. Die Hauptherausforderung für den stationären Einzelhandel in der Stadt, das wissen wir. Und trotzdem, wenn die Linie richtig ist, Ungeimpfte auszuschließen aus diesen Bereichen, dann ist der Grund dafür, dass wir nicht zuletzt aufgrund der Studien der Charité, die ganz aktuell sind, von 10 Infektionen 9 von Ungeimpften kommen. Und wenn Sie die Kurve und die Welle brechen wollen, dann müssen Sie die Infektionsketten brechen und dann müssen Sie natürlich auch Kontakte unterbinden, gerade von denjenigen, die ungeimpft sind. Und insofern, wenn Sie diese gesamte Kette sehen, ist das ein richtiger und wichtiger Schritt, der wie jeder in dieser Corona-Situation natürlich Belastungen mit sich bringt, die wir versuchen, durch diese Wirtschaftshilfen ein gutes Stück aufzufangen.
Was sollte, Herr Bouffier, in dem gerade geänderten Infektionsschutzgesetz noch einmal verändert werden?
Nun, wir haben mehrere Sachverhalte. Es gibt Länder, die haben aufgrund des alten Infektionsschutzgesetzes Maßnahmen ergriffen. Das sind insbesondere die Hotspot-Länder Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und vor allen Dingen Sachsen, die also zum Beispiel Einschränkungen vorgenommen haben im Bereich der Restaurants, der Hotels, der Veranstaltungen. Diese Vorschrift läuft am 15. Dezember aus. Und die neue Ampel hat ja in völliger Verkennung der Situation so etwas Ähnliches wie ein Freedom Day versucht auszurufen. Ich habe die ja noch vor mir, als sie gesagt haben, also eine epidemische Notlage nationaler Bedeutung, die ist am 24. November rum. Heute
hat Jens Spahn auch gesagt.
Ja, es hilft ja nichts. Es ist ja erkennbar falsch und Unsinn. Und das bestreitet ja heute keiner mehr. So, und jetzt muss die Ampel, und ich bin dankbar, dass wir das gestern gemeinsam so hinbekommen haben, sich bewegen. Und ich stelle fest, dass auch die Kollegen der FDP mittlerweile auf dem Weg sind und sagen, ja, da muss man jetzt was machen. Also man muss erstmal diese Maßnahmen verlängern. Dann kommt als Zweites, wir haben zurzeit eine gesetzliche Situation, dass zum Beispiel die Schließung bestimmter Bereiche, ich bleibe jetzt mal bei den Restaurants, aber auch Veranstaltungen gänzlich zu verbieten, nicht möglich ist. Das wird man meines Erachtens ändern müssen. Darüber bestand auch Einigkeit. Die Frage ist die Abgrenzung. Und wenn ich das richtig bei den Ampelvertretern wahrgenommen habe, geht es da um die Ausgangssperre, die nicht zulassen wollen. Das findet zum Beispiel mein Kollege Kretschmer in Sachsen unmöglich, weil er sagt, wir sind am Anschlag. Es ist alles schon zu und wir sind bei den Intensivbetten schon lange nicht mehr in der Lage, die Menschen zu versorgen. Wir fliegen sie aus, überall hin. Wir haben auch in Hessen hier Leute aufgenommen. Also wir haben immer die Auffassung vertreten, dass wir den, wie es so schön heißt, ganzen Instrumentenkasten brauchen, wie es das frühere Infektionsschutzgesetz erlaubt hat. Das scheint die Ampel an dieser Stelle nicht zu wollen. Muss man also schauen, wie weit es geht. Ich erwarte, dass in der kommenden und in der übernächsten Woche die Gesetzgebung stattfindet im Bundestag und Bundesrat. Und dass man dann insbesondere für die Hotspots auch das, was notwendig ist, tun kann. Das macht ja niemand gerne. Aber die jetzige Situation ist nicht befriedigend.
Interview der Woche im Deutschlandfunk mit dem hessischen Ministerpräsidenten und CDU-Politiker Volker Bouffier. Markus Söder hat Olaf Scholz gelobt und sinngemäß gesagt, Scholz habe der Bund-Länder-Runde gut getan. Sehen Sie das auch so?
Also ich würde mal sagen, alle. Ich kann entgegen allen möglichen Behauptungen aus all diesen Runden, und ich war immer dabei, sagen, da hat die Parteipolitik eigentlich so gut wie gar keine Rolle gespielt. Wenn Sie sich die 16 Länder mal ansehen, welch bunte Koalitionen wir da haben, mit Ausnahme der AfD, ist alles vertreten, quer durch die Länder. Das schließt schon mal die Vermutung schlichter Parteipolitik aus. Und Olaf Scholz hat ja lange Zeit versucht, so zu tun, als ginge ihm das Thema gar nichts an. Er war ja abgetaucht und alle Welt hat geschrieben, wo ist eigentlich der zukünftige Kanzler. Das hat er noch rechtzeitig gemerkt und sich jetzt eingeschaltet in diese Diskussion. Und ich begrüße das. Also wenn man so will, ja, das hat sehr geholfen. Aber es hat auch geholfen, dass alle Kollegen am Ende sich verständigt haben. Denn mal hat der eine ein Problem, mal der andere. Das ist eine Situation, das wissen wir doch jetzt seit knapp 2 Jahren. Dieses Infektionsgeschehen ist nahezu unberechenbar und da muss man zusammenbleiben.
Olaf Scholz hat nun einmal die Wahl gewonnen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb im November über Frust in der hessischen CDU, weil Sie, Herr Bouffier, Armin Laschet auf den Schild gehoben haben, verbunden mit der Forderung, Sie sollten nun Ihre eigene Nachfolge zügig regeln. Werden Sie bis zum voraussichtlichen Wahltermin im Herbst 2023 Ministerpräsident von Hessen bleiben?
Also zunächst einmal, ich habe nicht Armin Laschet auf den Thron gehoben, sondern der Vorstand hat mit über 30 Stimmen ihn zum Parteivorsitzenden, dann aber auch zum Kanzler.
Jetzt stellen Sie Ihr Licht unter den Scheffel. Sie sind einer der gewichtigsten und einflussreichsten CDU-Politiker. Ihr Wort zählt.
Ja, aber die Kollegen zählen natürlich auch. Ich will das nur einfach mal so sagen. Wir hatten gute Gründe für diese Entscheidung seinerzeit. Die damit verbundenen Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Der Wahlkampf lief nicht gut, das Ergebnis war nicht gut, also wollen wir nicht drum herum reden. Das hat Enttäuschung hervorgerufen, das ist doch völlig klar, nicht nur in der hessischen CDU, sondern überall. Und wir sind ja gerade dabei, uns neu zu sortieren. Und was die Frage in Hessen angeht, habe ich immer gesagt, darüber reden wir, wenn es soweit ist. Jetzt konzentriere ich mich erstmal auf die Bewältigung der Corona-Krise. Und wenn es soweit ist, dann werde ich eine Entscheidung treffen.
Wann wird das sein?
Da lege ich mich jetzt nicht fest und gehen Sie mal davon aus, Sie werden es rechtzeitig erfahren.
Treten Sie in 2 Jahren noch einmal an? Können Sie das wenigstens sagen?
Wir spekulieren jetzt nicht, sondern ich habe eine Entscheidung zu treffen, die ich wohl begründet treffen werde und daraus ergibt sich alles weitere.
Welches Signal sendet Helge Brauns Bewerbung um den CDU-Vorsitz Richtung Hessen? Denn der geschäftsführende Kanzleramtsminister kommt aus Gießen in Hessen.
Die Bewerbung von Helge Braun ist wie die von Friedrich Merz und auch von Norbert Röttgen eine sehr potente und ist gerichtet auf den Parteivorsitz der CDU Deutschlands. Das hat mit Hessen jetzt mal gerade gar nichts zu tun. Helge Braun war ja nun auch in der Bundespolitik an hervorragender Stelle und er hat ja auch sehr deutlich gemacht, dass es ihm darum geht, die CDU Deutschlands zu führen und dazu gehören wir auch. Aber irgendeine, sagen wir mal, besondere Kombination oder wie immer man das daraus ableiten will, die sehe ich für Hessen nicht.
Ich versuche es jetzt nochmal so. Ihr Vorgänger Roland Koch ist so früh aus dem Amt geschieden, dass Sie als sein Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten mehr als 2 Jahre Zeit hatten bis zur nächsten Landtagswahl. Würden Sie diese Zeitspanne nicht auch einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger gerne einräumen?
Schauen Sie, der Kollege Wilfried Kretschmann, er sagt mir immer, weißt du, Volker, uns braucht es noch, gerade in schwierigen Zeiten. Ich höre mir das immer an und sage, du, Wilfried, darüber denken wir nach und das werde ich entscheiden und das werde ich entscheiden in sehr überschaubarer Zeit.
Dann schauen wir mal auf die Bundespartei. Welchen der 3 genannten Kandidaten unterstützen Sie?
Also, ich verstehe ja Ihren Versuch, aber ich habe mich festgelegt, ich bin ja der Klassiker, ja. Ich habe den Bundesvorsitz der CDU unterstützt und konnte dann anschließend lesen, ich sei schuld, dass wir die Wahl verloren haben. Das ist alles Käse, aber eins ist richtig. Unsere Mitgliedschaft hat sehr deutlich gemacht, nicht zuletzt in der Kreisvorsitzendenkonferenz, dass sie für zukünftige Entscheidungen stärker eingebunden werden will. Ich habe es für richtig gehalten und deshalb haben wir entschieden, dass wir jetzt eine Mitgliederbefragung machen. Gleichzeitig haben wir auch entschieden, dass wir, also wenn Sie so wollen, die Oben, sich jetzt nicht öffentlich für oder gegen irgendeinen aussprechen. Und das habe ich auch in unseren Gremien so gehalten und das halte ich auch jetzt so.
In den Umfragen führt gleichwohl Friedrich Merz. Wie würde er als CDU-Bundesvorsitzender die Partei verändern?
Also das muss man zunächst mal Friedrich Merz fragen. Ich kenne Friedrich Merz sehr gut, seit über 40 Jahren und wir haben viele gemeinsame Zeit miteinander verbracht. Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Ich glaube, eins muss man generell sagen, ist völlig egal, wer Parteivorsitzender wird. Wir sind in einer völlig neuen Situation. Wenn ich das vergleiche, ich denke auch an meine Landtagsfraktion, da ist kaum noch jemand, der jemals in einer Opposition saß. Ich weiß, wie es da ist. Und dasselbe gilt ja für die Bundestagsfraktion. Das heißt, wir haben jetzt nach 16 Jahren, in denen wir regiert haben, eine Neuaufstellung. Die gilt bundespolitisch und vor allen Dingen müssen wir auch gerade im kommenden Jahr schon 4 Landtagswahlen bestehen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite sehr schnell diesen Modus finden einer munteren, ideenreichen, konstruktiven Opposition. Aber wir müssen darüber hinaus auch in unserer Partei grundlegendere Diskussionen führen. Deshalb halte ich es für richtig, dass wir den Grundsatzprogrammprozess, den ja Annegret Kramp-Karrenbauer angestoßen hat, der ist dann aufgrund der Umstände, die wir hatten von Corona und der ewige Suche nach Parteivorsitzenden, nicht mehr fortgeführt worden. Aber darum geht es. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. In unserem aktuellen Grundsatzprogramm taucht das Wort Digitales überhaupt nicht vor. Und die digitale Revolution ist eine der Grundgeschichten. Zum Zweiten, wir müssen uns überlegen, wie wir auf der einen Seite unsere Grundsätze hochhalten, sie aber auch in eine Situation hineinbringen, die in die 20er und 30er Jahre mit einer völlig neuen Generation hineinträgt. Das ist kein Prozess von 2 Tagen, das braucht länger. Deshalb ist die Aufgabe, die ein neuer Vorsitzender hat, extrem anspruchsvoll.
Herr Bouffier, in wenigen Tagen feiern Sie einen runden Geburtstag. Ich verrate nicht welchen. Vorab gratulieren soll man nicht, aber einen schönen Geburtstag darf man dennoch wünschen. Und natürlich Dankeschön für das Gespräch.
Danke Ihnen. Das wird eine sehr intime Geschichte mit der engsten Familie. Und ich bin dankbar, dass ich dieses so bei stabiler Gesundheit erreichen kann. Vielen Dank für Ihre vorgezogenen Wünsche. Alles Gute auch für Sie. Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll.